Freies Radio Freistadt for Future. Informationen zu Aktivitäten für den Klimaschutz im Freien Radio Freistadt.
Wie kommunizieren Aktivisten, die Medien und Unternehmen die Klimakrise? Darüber diskutieren Verena Mischitz vom Standard, Peter Winkler von der Uni Salzburg, Barbara Knitter, Psychologist for Future und Liam Moser und Elisabeth Steiner von Fridays for Future Linz. Sie hören einen Mitschnitt einer Podiumsdiskussion vom 11. Mai. Ich, Lars Pollinger, durfte moderieren. Die Diskussion wurde vom Public Relations Verband Austria organisiert.
Als 2019 Fridays for Future zu streiken begann, war der Aufschrei ja groß. Ich denke, Sie können sich erinnern. Die Schüler schwänzen ja die Schule. Und dann war Corona, dann war auf einmal nichts mehr von den Schulstreiks und Schwänzen. Und das ist überhaupt, dass es gar nicht geht zu hören. Denn mittlerweile gibt es den neuen Aufschrei in der Klimabewegung. Nämlich, da gibt es die Leute, die sich auf die Straße kleben. Sie wissen, was ich meine. Und daraufhin ist jetzt Fridays for Future wieder nur eine Randnotiz in den Medien. Und da komme ich jetzt gleich zu meiner allerersten Frage. Wie muss Fridays for Future jetzt kommunizieren, dass sie wieder mehr in die Medien kommt, um noch mehr gehört zu werden? Oder muss man genauso wie die letzte Generation, und da denke ich dran, dass viele Aktivistinnen der letzten Generation auch früher bei Fridays for Future waren, jetzt bei der letzten Generation sind, muss man auch als Fridays for Future vielleicht radikaler werden?
Da möchte ich gleich eine Gegenfrage stellen. Was ist radikal? Das, was ich als radikal empfinde, zum Beispiel, ist die Zerstörung unserer Lebensgrundlage. Und was radikal sein wird, werden die Kriege sein, die, was wir aufgrund von Wasserknappheit teilweise leider jetzt schon erleben. Was radikal ist, sind die Entscheidungen der Politik, bewusst weiter in diese Richtung zu steuern. Und ich denke, man muss den Fokus verschieben. Weg von dieser radikalen Klimabewegung und hin zu dem, eigentlich brauchen wir alle eine Richtungsänderung. Und klar, wie wir vorher auch schon gehört haben, das wird unbequem sein. Und das wird sicher nicht einfach so von heute auf morgen passieren. Und dazu braucht es uns alle und auf das muss aufmerksam gemacht werden. Und es gibt momentan auf diese globale Krise verschiedene Antworten. Und dadurch, dass die Problematik sich auch immer weiter verstärkt, werden auch die Antworten, also der Aktionismus, teilweise stärker. Und die Frage ist, wie nehmen wir Leute mit? Die Klimabewegung wird sich ändern müssen. Wir probieren es mit kreativen Aktionen momentan. Also es sind zum Beispiel Semmeln für versemmelte Klimapolitik letztens ausgeteilt worden. Ja. Wir versuchen, das Thema in die Medien zu bringen und so die Kommunikation auf alle Ebenen zu verteilen.
Dann komme ich noch einmal zu dir, nämlich Elisabeth. Seit 4 Jahren gibt es jetzt Fridays for Future und immer wieder dieselben Aktionen, das kommt ja dann nicht so gut an in der Medien, beziehungsweise ist ja nicht so einfach zu berichten dann, weil es ja dann keinen neuen Wert hat. Was sind denn jetzt die Überlegungen bei Fridays for Future, um wieder mehr in die Medien zu kommen?
Also ich würde sagen, eine Überlegung ist auf jeden Fall, dass man halt mehr probiert, alle verschiedenen Bereiche mitzunehmen, also weil die Klimakrise wird ja alle Bereiche betreffen. Aber teilweise habe ich das Gefühl, es ist ja so vermittelt worden, als würde es vor allem ja nur die Menschen betreffen, was eben gerade in die Schule gehen. Aber zum Beispiel kann man mit Gewerkschaften zusammenarbeiten, dass alle Arbeitsbereiche mitgenommen werden. Ich meine, es gibt ja schon die ganzen Allianzen, ich glaube, dass sie auch nur sehr viel Power hätten, eben andere Vertretungsgruppen mitzunehmen. Also zum Beispiel die Parents und so, also Parents for Future. Genau, es ist sehr schwierig auch zu finden, wie man wieder mehr in die Medien kommt, weil sie sich halt eigentlich ja schon so anfühlt, als wäre der Aktivismus, den wir betreiben oder den wir in den letzten 4 Jahren betrieben haben, eigentlich schon so stark, dass die Politik sie verantwortlich fühlen müsste.
Das finden auch die Aktivistinnen der letzten Generation und damit komme ich zu dir, Peter, nämlich Fridays for Future und die letzte Generation, die kommunizieren ja ganz anders ihre Anliegen an die Politik, also die Klimakrise als echte Krise wahrzunehmen und auch sie zu behandeln. Wo sind denn da die großen Unterschiede in der Kommunikation und wer macht was besser?
Ja, also ich möchte mal anfangen, wo die beiden gleich sind. Beide sind Protestakteure und was haben Protestakteure immer gemeinsam? Sie begehren aus den Rändern von unten gegen irgendein Zentrum auf. Das ist einmal das Erste, was entscheidend ist. Das heißt, sie können immer aus so einer David-gegen-Goliath-Position argumentieren. Das Zweite ist, sie haben am Anfang überhaupt keine Ressourcen. Das heißt, sie müssen in irgendeiner Form über Schnelligkeit arbeiten, über Irritation, über Überraschung. Und das gefällt natürlich den Medien und wird aufmerksamkeitsheischend aufgegriffen. Und das Dritte ist dann, wie sie haben auch auf der Ebene der Inhalte vor allem Irritation, also Erwartungsbruch, Subversion, irgendetwas aufgreifen und anders darstellen, zum Teil auch den Gegner imitieren oder den Gegner in irgendeiner Form gegen die Wand fahren, Autorität zersetzen oder Autoritäten gegeneinander ausspielen, Wissenschaft gegen Politik und so weiter. Das machen alle beiden Gruppen. Wo ich finde, wo sie sich unterscheiden, und das haben die beiden super dargestellt, ist schon, Friday for Futures gibt's länger. Sie haben im Namen schon drinnen For Future, also es ist eine Perspektive, wir wollen wohin. Sie sind allianzfähig, dadurch sinkt aber auch die Aufmerksamkeit. Sie bilden Koalitionen mit anderen, Gewerkschaften, Wissenschaften, Journalisten und so weiter. Das heißt aber auch, sie kommen in die Mühen der Ebene. Sie politisieren sich, sie müssen in irgendeiner Form sich verstetigen, auch im Argument. Sie müssen konstruktiv sein und nicht nur auf Aufmerksamkeit gehen. Und bei letzter Generation, die ist noch im ersten Modus von Aktivismus. Die sind vor allem in Awareness schaffen, verstören und das kommt natürlich in so einem obrigkeitshörigen Land wie Österreich nicht so gut an. Aber ich würde eher sagen, das ist eine Entwicklungsfrage. Also auch die werden merken, das kann man nicht ad infinitum so fahren, sondern die werden auch in am nächsten Schritt sicher auch eher in Richtung Allianz, konstruktives Arbeiten, aber mit dem gemeinsamen Ziel, was ganz klar ist und was am Anfang richtig gesagt wurde, es muss sich ändern. Also es ist vollkommen klar, gegen wen es geht. Und das Wichtige ist auch immer, weil es so als Generationen, die Alten gegen die Jungen und so weiter, was bei beiden eigentlich klar ist, es geht nicht alt gegen jung, es geht gegen Machtlose, nächste Generation und wenige Entscheidungsträger, die umdenken müssen. Und das ist, glaube ich, das Ziel, das die beiden Bewegungen auch wieder verbindet. Ja.
Bleiben wir gleich noch bei diesen beiden Protestbewegungen. Verena, du bist ja wieder Redakteurin beim Standard und hast einen Einblick in die Medienhäuser. Und die letzte Generation, die gibt es jetzt schon ein wenig länger, bedeutet, dass sich jemand auf die Straße klebt, ist jetzt nichts Neues. War mal was Neues letztes Jahr, jetzt wirklich nicht mehr so. Wie nimmst du das wahr in den Medienhäusern? Wird man jetzt noch länger über die letzte Generation über Fridays for Future berichten oder sagt man, naja, das bringt eh keine Klicks mehr, das machen wir nicht mehr?
Ja, das Interessante ist, dass die Aktionen ja nicht aufhören und man kommt als Medium nicht drum herum, nicht darüber zu berichten. Und dadurch bleibt das Thema wahnsinnig präsent. Und da würde ich schon sagen, dass diese Aktionen, jetzt kann man davon halten, was man will, aber zumindest aus medialer Perspektive wahnsinnig viel bringen, weil es wird einerseits schon noch über die Aktion an sich diskutiert. Das ist ja, kann man ja machen, zu diskutieren, ob das legitim ist oder nicht. Aber es wird zunehmend auch über die Klimakrise an sich diskutiert. Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch in Zukunft so sein wird. Und weil diese Irritation eben stattfindet und Straßen blockiert werden und Leute sich daran immer noch stören, kommt man nicht drum herum, darüber zu berichten.
Tempo 100 und keine weiteren Gasbohrungen. Das sind unter anderem die Forderungen der letzten Generation. Fordern Sie damit zu viel oder zu wenig?
Also es hat ja schon Erfolge gegeben in Deutschland. In einzelnen Städten haben Bürgermeister gesagt, okay, machen wir. Und dadurch haben die Proteste dann auch aufgehört. Und ich glaube nicht, dass wir in Österreich so eine starke Debatte über Tempo 100 oder strengere Tempolimits überhaupt gehabt hätten. Also glaube ich nicht. Ich habe auch selbst ein Video dazu gemacht, um zu zeigen, was wird's bringen und was sind die Vor- und die Nachteile. Ich habe einen Wissenschaftler gefragt, was sind die Nachteile. Es gibt quasi keine. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass wir diese Debatte so stark hätten. Und es gab ja dann auch WissenschaftlerInnen, die eine Initiative gebildet haben und gesagt haben, wir stehen dahinter, wir sind dafür. Und das hat nochmal so einen Schub gegeben oder die Debatte ein bisschen verändert und gezeigt, aha, vielleicht ist es ja doch okay, was die da machen, weil auch plötzlich WissenschaftlerInnen dahinter stehen und sagen, ja, wir müssen was tun.
Frau Knitter, sich mit seinen Körpern vor Autos zu stellen und zu kleben, ist schon sehr drastisch. Warum macht die letzte Generation das?
Ja, also diese Hoffnungslosigkeit, also das ist die Traumatisierung der Aktivisten. Sie fühlen sich nicht ernst genommen und sie fühlen sich mit den Gefühlen alleine gelassen. Und das ist ja mit kriegsähnlichen Zuständen zu vergleichen. Das ist das, was mit der Generation passiert ist nach dem Krieg, die schwerst traumatisiert ist.
Warum wird die Klimakrise in den Medien oftmals nicht als akute Krise kommuniziert?
Ja, aus diesem Grund haben wir auch im Netzwerk Klimajournalismus den Klimakodex aufgesetzt. Das sind so 5 Leitsätze, wie gute Klimaberichterstattung aussehen soll. Und da steht auch ganz klar drinnen, dass es wissenschaftsbasiert ist. Also gute Klimaberichterstattung, die Grundlage von guter Klimaberichterstattung sind wissenschaftliche Fakten. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn sich JournalistInnen daran orientieren. Ja, vielleicht erzähle ich kurz, wie es dazu gekommen ist. Also das Netzwerk besteht aus JournalistInnen aus ganz Österreich und wir haben versucht, Leute zu vernetzen, die sich schon stark mit der Klimakrise auseinandersetzen, aber auch in Zukunft stärker auseinandersetzen wollen. Und wir sind in Gesprächen dann irgendwann draufgekommen, es läuft zwar besser, auch durch Fridays for Future in der Klimaberichterstattung als noch vor ein paar Jahren, aber es gibt noch sehr viel Luft nach oben und sehr viele KollegInnen haben das Gefühl, ja, sie würden gern mehr machen, aber sie stehen irgendwann an. Also es kommt dann oft so, ja, das hatten wir schon oder ist übermorgen, können wir auch noch bringen. Also das Engagement wird dann oft nicht wahrgenommen und angenommen in den Redaktionen und das war so ein bisschen der Grund, warum wir die Initiative gestartet haben. Und das Ziel war, dass die einzelnen Redaktionen diese Leitlinien in ihre internen Regeln mit aufnehmen. Also da steht zum Beispiel drin, dass Klimajournalismus wissenschaftsbasiert ist, dass es ausreichend Ressourcen braucht, dass sich JournalistInnen auch weiterbilden können und dass Klimajournalismus kein Aktivismus ist. Und das war auch tatsächlich sehr erfolgreich. Also wir haben mit so viel Zuspruch gar nicht gerechnet und jetzt sind auch einige Medienhäuser schon dabei, die haben gesagt, ja okay, wir nehmen diesen Kodex in die internen Leitlinien auf und ja, am 23. Mai gibt es dann im Presseclub Concordia in Wien die Vorstellung. Ja, das Ziel wäre so, dass die Klimakrise tatsächlich bei jedem einzelnen Thema, bei jedem Bericht mitgedacht wird. Also wie wir uns ernähren, wie wir zur Arbeit kommen, wie wir uns kleiden, all das hat mit dem Klima zu tun. Und das Ziel wäre, dass die Klimakrise als Dimension auch in der Lifestyle-Berichterstattung und in der Politik-Berichterstattung, in der Wirtschaftsberichterstattung immer und überall mitgedacht wird. Das ist das eine. Und andererseits braucht es natürlich auch ExpertInnen, die sich gut und verstärkt damit auskennen. Und das kann unterschiedlich aussehen. Also es gibt einzelne Klimaressorts. Im Falter zum Beispiel gibt es ein eigenes Ressort. Die APA hat wiederum ein Klimateam gegründet, wo sich einzelne Personen zuständig sind in den verschiedenen Ressorts und sich für die Klimakrise eben engagieren, also genau, damit das eben in unterschiedlichen Bereichen immer und überall mitgedacht wird.
Peter, Unternehmen, die haben ja das erkannt, das mit der Klimakrise und da gibt es ja jetzt schon seit Jahren immer mehr Bestrebungen, immer mehr Gütesiegel, immer mehr, das ist eine grüne Bank, das ist ein grünes Investment. Was ratest du Unternehmen, die wirklichen Klimaschutz betreiben, sich abzuheben von anderen Unternehmen, die Scheinklimaschutz betreiben, unter Anführungszeichen, also Greenwashing?
Also das Problem ist, weil es alle machen und weil es so inflationär gemacht wird, die Grundeinstellung, das ganz gut gezeigt ist, Leute sind prinzipiell skeptisch. Also es gibt auch Grundskepsis gegen Unternehmen, die grün kommunizieren. Und das ist ja bei Greenwashing das Hauptproblem. Es ist ein Zuschreibungsproblem. Also damit muss die Corporate Communication leben, dass sie unter dem Generalverdacht des Greenwashings steht. Und mit dem muss man arbeiten. Und ich würde raten, oder dass man genau das aufgreift, weil wodurch entsteht überhaupt der Eindruck von Greenwashing, dass man sagt, was du sagst und was du tust, passt nicht zusammen. Das ist aber fast immer so, dass das, was man sagt und was man tut, nicht zusammenbleibt. Aber der Schritt in der Entwicklung wäre genau das, auch in Richtung Graustufen, dass man als Unternehmen sagt, wir wissen, dass das, was wir sagen und das, was wir tun, nicht zusammenpasst, aber wir sind dran und messt uns an dem, dass wir dran sind, und dann quasi sich die Kritik mit einkaufen durch diese Aussage. Das ist natürlich ein Move, der einen angreifbar macht, aber das würde ich als etwas sehen, als eine Strategie, die in irgendeiner Form zumindest so weit heraussticht, als dieses wirklich perfektionierte Greenwashing über Labels, selbstgemachte Labels, AstroTurf und so weiter. Also das ist ja sehr weit fortgeschritten. Plus, was jetzt immer mehr in experimentellen Forschungen auch durchkommt, den Leuten ist es echt grundsätzlich schon egal, ob etwas stimmt oder nicht. Die gehen jetzt zunehmend auch, also gerade jüngere Probandinnen und so, auf so Authentizität und so weiter und nicht mehr, stimmt's oder ist das gefaked und so weiter, was echt noch einmal dem Thema zuarbeitet. Also ich glaube, man muss die Kommunikation komplexer machen von der Unternehmensseite und nicht einfacher und genau die Graustufen aufzeigen und sagen, das sind wir, da sind wir jetzt, da wollen wir hin, schaut's drauf, und vor allem auch die aktivistische Seite damit, weil die werden genau hinschauen und der Journalismus auch, denke ich.
Wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, du sagst, ein Unternehmen, das jetzt wirklich Klimaschutz betreibt, also versucht, weniger Ressourcen einzusetzen oder mehr zu recyceln, soll das ganz transparent sagen und auch sagen, na ja, das ist noch nicht so gut, das könnte besser sein, aber nicht zu sagen, naja, wir sind die Allerbesten, weil wir recyceln, sondern wir recyceln, aber das und das könnte besser sein. Habe ich das richtig verstanden?
Absolut.
Mhm. Und jetzt kommen wir auch dann noch zu dem, dass es ja momentan ja noch so ist, dass man eher einen Wettbewerbsvorteil hat, wenn man sich klimaschädlich verhält. Die Politik will da schon dagegen steuern, mit CO2-Zertifikaten zum Beispiel, aber trotzdem ist es ja noch ein Wettbewerbsvorteil, weil billiger die meiste Zeit, wenn man den Planeten ausbeutet, wenn man Menschen ausbeutet. Sollten da auch Unternehmen mehr Druck auf die Politik ausüben und auch vielleicht öffentlichkeitswirksam sagen, naja, reguliert uns, gebt uns andere Spielregeln vor, um dann einen Wettbewerbsvorteil zu haben, um klimaschützender zu sein? Und ich sehe, du nickst schon, ja, und wie soll das dann genau funktionieren?
Genau, also die Unternehmen, die dem entgehen wollen, werden dem entgehen und die werden sicher nicht sagen, reguliert uns stärker. Das Hauptproblem überhaupt, wenn man auf das Thema schaut, ist ja, wo setzt man mit der Regulierung an? Also wer sind die Regulatoren? Man kann diesen Regulatoren ja entgehen. Also die großen Klimasünder machen das ja systematisch, also auch wo sie angesiedelt sind und so weiter. Also da ist das Problem, dass vielleicht die Politik auch nicht weit genug greift. Also die meisten dieser Akteure sind gerade globale Konzerne so aufgestellt. Wer soll die noch regulieren? Das ist die große Frage. Und ich glaube eher, dass das eine Entsprechung im politischen System bräuchte, die da durchgreift. Und die muss zivilgesellschaftlich kommen und und befeuert werden. Aus der Konzerninitiative glaube ich nicht, dass das passiert.
Fridays for Future versucht ja, so viele Menschen wie möglich anzusprechen für Streiks. Da kommen wir zurück wieder zu Ihnen, zu den Menschen und dem Klimaschutz. Was hat denn in den letzten 4 Jahren funktioniert und was hat nicht funktioniert und wie kann man die gesellschaftliche Mitte erreichen und wie macht denn Fridays for Future gelungene Klimakommunikation?
Was am besten funktioniert, ist einfach wirklich ständig im Austausch bleiben. Also man merkt es zum Beispiel bei den ganzen Schulen, also wenn man mit Schulen in Kontakt steht, wenn man sie immer wieder informiert und so, weil da sind ja auch die Menschen zum Beispiel, die SchülerInnenvertretung oder so, ist ja die ganze Zeit im Wechsel, das sind ja immer andere Leute. Und wenn man immer mit denen in Kontakt bleibt, dann hat man einen Führungsgrößeren Hebel, dass man da alle Leute mitnimmt. Also ja, ich würde sagen, was am besten funktioniert, ist wirklich im Austausch sein. Und dafür kann ich ja wieder auf die Allianzen verweisen, dass die halt verschiedene Menschengruppen ansprechen und man so mit denen im Austausch stehen kann. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was für ein konkretes Beispiel nicht gut funktioniert hat. Ich würde eben sagen, wenn wir mit einer Gruppe nicht im Austausch sind, ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass die irgendwie aus Eigeninitiative erreicht werden.
Weil du gerade sagst, Fridays for Future versucht eben mit Gruppen in Austausch zu sein, könntet ihr euch auch vorstellen, mit Unternehmen irgendwie zu sprechen und die mitzunehmen? Und wäre das auch aus Unternehmenssicht vielleicht eine gute Idee, da bei Fridays for Future dabei zu sein?
Auf alle Fälle, ja. Aber das wird die betreffen, die schon dran sind. Und die, also für die, wo ich sage, ich kann das nicht jedem raten, den Tipp stelle ich bloß und sage, ich will mich entwickeln. Aber manche sind so, also man findet es auch schwierig, immer alle, weil sie ein Unternehmer sind und profitorientiert, deswegen nehmen sie es nicht ernst. Und die, die es ernst nehmen, warum nicht? Also ich finde alles, was auf der Ebene in Richtung Kooperation geht und weg von dem der Einzelne, so wie es Poetry Slam am Anfang war, durch den Einzelkonsum allein werden wir es nicht drehen. Also es braucht da schon ein stärkeres Vernetzungslevel und Koordinationslevel.
Da würde ich gleich noch was anfügen. Wir stehen tatsächlich im Austausch mit Unternehmen. Was uns dabei überrascht hat, ist, es gibt Unternehmen, die sind tatsächlich dazu bereit, einfach, naja, also es wird jetzt nicht so überraschend, natürlich gibt es Unternehmen, die sind bereit, Klimaschutz zu machen und die wollen das auch schon umsetzen. Und da ist aufgefallen, die politischen Rahmenbedingungen dafür fehlen. Das heißt, unser politisches System bevorzugt nach wie vor halt einfach Unternehmen, die klimaschädlich agieren. Und deswegen ist es ja gut, wenn diese Unternehmen das auch nach außen kommunizieren. Es fehlen uns die Rahmenbedingungen. Wir brauchen bitte eine Struktur, damit wir innerhalb von dem Rahmen die Transformation hin zur Klimaneutralität schaffen, weil das erhöht nur mehr den Druck auf die Politik. Und so ist dann auch wahrscheinlicher, dass diese Wende gelingen kann.
Verena, der Kodex, der schreibt ja vor, dass Klimajournalismus kein Aktivismus ist. Und was gerade die Lea angesprochen hat, nämlich, dass es einen systemischen Wechsel braucht, das wird er dann wahrscheinlich oft in den Redaktionen, wenn man das irgendwie einbaut in seinen Artikeln, als Aktivismus wahrgenommen. Wie gehst du denn da dann damit um?
Ja, das ist interessant, weil dieser Vorwurf, der kommt hauptsächlich aus der Branche selbst, also ältere Journalisten vor allem, die sich da bisher auf dem Schlips getreten fühlen und sagen, ja, jetzt sind wir unsere Objektivität los. Also aber wir müssen uns von dieser Illusion der Objektivität einfach ein bisschen befreien, weil wenn ich einen Artikel schreibe und sage Wirtschaftswachstum top, aber nicht dazu sage, dass es vom CO2-Ausstoß nicht entkoppelt ist, sondern Wirtschaftswachstum ist gleich mehr CO2-Ausstoß, dann ist es auch ein Framing. Ich kann mich aber auch dafür entscheiden, die Fakten darzustellen und wissenschaftsbasiert zu arbeiten. Und das ist ja das, was Klimajournalismus ist, also Wissenschaftsjournalismus. Und dass das als Aktivismus abgetan wird, finde ich absurd.
Frau Mischitz, welche Fehler können bei einem Klimabeitrag passieren?
Ich habe die Auswirkungen abgebildet und über die Ursachen geredet, aber die Lösungen dann weggelassen. Und das ist immer noch so ein bisschen ein großes Problem, dass das führt auch zur Ohnmacht und zur Nachrichtenvermeidung, wenn wir uns die ganze Zeit nur mit den Auswirkungen beschäftigen. Die sind drastisch, da, keine Frage, aber das Gute an diesen IPCC-Berichten ist ja, also die Berichte des Weltklimarates, die sagen auch ganz klar, welche Maßnahmen wir ergreifen müssten, damit wir eine bessere, eine nachhaltigere, eine gerechtere Zukunft haben. Und genau deshalb müssen wir auch über die Lösungen sprechen, die auch kritisch hinterfragen, aber eben nicht nur die Dringlichkeit aufzeigen, sehr wichtig, aber gleichzeitig auch die Lösungen ansprechen. Und da habe ich sicher einige Beiträge gemacht, wo ich jetzt sagen würde, würde ich anders machen. Was ich meistens versuche, ist zu sagen, hey, wir haben hier ein Problem, schaut kurz her, deshalb sollten wir uns damit beschäftigen. So betrifft mich das und so betrifft uns das hier in Europa und unsere Gesellschaft. Und hier sind ein paar Lösungen. Also ein bisschen den Bogen zu spannen von da stehen wir gerade zu da können wir hin. Und da, wie dieser konstruktive Teil aussehen kann, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann darüber erzählen, was sein könnte, also so Visionen aufzeigen, wie zum Beispiel der Straßenverkehr anders aussehen könnte, wie Städte anders gestaltet werden könnten, aber vielleicht auch über Best-Practice-Beispiele sprechen, also was läuft in anderen Ländern schon gut, wo ist in Österreich noch Aufholbedarf.
Welche Unterschiede gibt es, wenn man eine ältere Zielgruppe und eine jüngere Zielgruppe mit Klimathemen ansprechen will?
Ich würde gar nicht sagen, dass es so große Unterschiede sind, weil die Ängste sind ja dieselben. Vielleicht sind sie bei jungen Leuten noch stärker ausgeprägt, aber wir haben denselben Status quo und stehen vor denselben Wegentscheidungen. Und vielleicht ist oft die Ansprache eine andere und die Sprache ein bisschen eine andere, aber im Prinzip ist der Inhalt derselbe.
Wie sollen zum Beispiel Unternehmen untereinander über das Klima kommunizieren?
Also das eine ist Business to Business, zwei Unternehmen untereinander, die stehen oft in langen Beziehungen zueinander, Vertragsbeziehungen. Wenn die sich gemeinsam auf Klimaregulierungen versprechen, dann wird das vertraglich festgeschrieben und so weiter, ohne dass die Medien das groß mitkriegen und danach wird das eben dargestellt. Wenn ich zu dem Einzelnen spreche, dann geht es ganz stark um die Zielgruppen. Wer sind überhaupt meine Zielgruppen? Wie vermittle ich denen das? Wie bereite ich das auf den Kanälen, wo die eben unterwegs sind, in einer Sprache, die anschlussfähig ist? Und dass die Unternehmen zur Politik sprechen, das finde ich interessant, dass die sagen, es geht nicht weit genug, der Rahmen ist dafür nicht da. Ich kenne das ein bisschen so von dieser Ökonomie der Menschlichkeit und auch aus denen, die aus dem Bauernbund und so austreten und sagen, okay, wir wollen da nicht mehr mitmachen bei diesen Regularien. Aber das ist eine neue Konstellation, aber die finde ich spannend. Also wenn die Unternehmen selber sagen, der Rechtsrahmen gibt es nicht her und wir wollen da den überschreiten, aber das steht ihnen ja eigentlich frei. Also man kann sich als Unternehmen immer selbst Kodizes und Auflagen geben, die gar nicht vorgeschrieben sind, rechtliche Bedingungen übererfüllen. Also da würde ich durchaus auch an eurer Stelle Druck machen. Also wenn die sagen, wir wollen mehr tun, als die Politik vorschreibt, dann sagst du ja, dann tut's es. Also da kann man sich auch rausreden sonst.
Herr Winkler, was meinen Sie, gibt es einen Generationenunterschied, wenn es ums Klima geht? Muss man Junge anders ansprechen wie Ältere mit Klimathemen?
Nicht mehr. Also ich habe mir so Metastudien ein paar angeschaut. Das war tatsächlich früher so, dass die Generation, also klassisch Boomer und Älter, dass die Babyboomer, also diese Generation, weniger Schrecken davor hatte. Das ist aber mittlerweile nivelliert global. Also die haben das genauso gecheckt. Also Bildung ist ein Faktor und diese Generation hat das jetzt auch mitbekommen. Heute geht das so quer durch die Kohorten, gleiche Wahrnehmung der Bedrohlichkeit. In den Konsequenzen, wo würde ich handeln, gibt es aber große Unterschiede. Zum Beispiel die Jungen machen Abstriche bei Mobilität, vor allem Auto. Da können es eher verzichten, das ist ab 45, 50 total schwer vorstellbar. Und dann ein ganz entscheidender Faktor, immer querliegend, ist aber Bildung überhaupt. Bildung ist eine stark intervenierende Variante, also auch ein Hebel. Über Bildung kann man viel heben. Das andere ist, das haben wir ganz am Anfang auch im Poetry Slam, politische Orientierung. Also das ist ein Autoritarismus, also Obrigkeitshörigkeit, populistischen Lean, die sind eher in der Verweigerer-Ecke drinnen. Also da muss man auch irgendwo ansetzen, sonst wird das relativ spaltend. Und das Letzte ist Hedonismus, also wie gern stelle ich mich einfach da und wie sehr ist Konsum Teil meines Lebensgefühls. Also wenn das verankert ist, dann ist Alter eigentlich auch unwichtig. Also da muss man woanders drauf gehen und denen sagen, das ist nicht das Leben. Und konsumliebend heißt, dass man sein Freizeitverhalten damit verbringt, sich irgendwelchen Dreck zu bestellen und essen zu gehen. Also wenn man einfach sagt, das ist mein Lebensinhalt und das ist ja gar nicht an Kapital gebunden, hedonistisch ist oft bei Leuten, die wenig Geld haben, aber alles, was das ist im Shoppingcenter abhängen und da alles wieder rauspulvern und Disco und teures Auto auf Kredit und so weiter. Also das ist wieder etwas, wo ich glaube schon, dass man über Lebensentwürfe reingehen könnte und sagen kann, okay, da ist nicht alles dahinter, also eigentlich wieder über den Bildungssektor oder andere Alternativen aufzeigen. Ja. Schwer, aber schwer, also das ist eine schwere Zielgruppe.
Ja, nur ein Satz dazu. Ich finde es trotzdem schwierig, da auf die sozial Schwächeren zu treten quasi, weil man weiß, dass die Reichsten einfach viel klimaschädlicher agieren als die unteren Prozent.
Ja, ja.
Deswegen ist es so wichtig zu achten, wenn man diesen Perspektivenwechsel macht. Also sagt man, ändert jetzt dieses Statussymbol von ich brauche das dicke Auto hin zu ich gehe zu Fuß. Dass man da schaut, welche Zielgruppe man anspricht, dass es eben auch gelingt, ne? Weil sonst kann sich die Gruppe nicht damit identifizieren und dann geht's daneben. Ja. Und was ich vorher noch sagen wollte, Entschuldigung, zur älteren Altersgruppe, man vergisst manchmal, also die haben mehr oder genauso viel Ängste wie die Jugendlichen und die Sorgen. Was die halt nicht haben, ist der Zugang zum Internet. Also und zu den Informationen, wo vielleicht viele Junge sich vernetzen und schon über Geschichten hören, über das, wie es Gutes gelingen kann, welchen tollen Projekte das es gibt. Und gerade die Älteren in der ländlichen Region machen sich wahnsinnig viel Sorgen, dass über das erwerbsfähige Alter hinaus, genau, 65 plus, einfach aus der praktischen Erfahrung, da weiß ich, da gibt es einige Menschen, die sich sehr stark sorgen. Sie suchen nach Informationen, haben aber keinen Zugang, also in den öffentlichen Medien oder halt jetzt, also man darf nicht unterschätzen, wie wichtig die Rundschau, die Tipps, also diese lokalen, regionalen Medien sind und wie wichtig es da ist, Geschichten guten Gelingens zu zeigen, gerade für die ältere Generation. Ja, die sind wirklich verzweifelt und haben wirklich starke, starke Ängste, weil sie sagen, und dann im Gespräch, da erzählt man dann, was alles so passiert und was schon alles getan wird und ein bisschen Hoffnung zu geben und Zuversicht. Und ja, woher kommt die Information? Ich höre davon nichts, ne?
Du, Peter, hast gerade angesprochen, wie man eben verschiedene Gruppen ansprechen kann und einzelne Individuen. Fridays for Future sieht es ja ein wenig anders und die wollen ja nicht nur einzelne Individuen ansprechen, sondern auch die Politik bewegen, dass sie was tut, weil eben, und das will ich kurz betonen, ja nur mal sehr wenig Zeit bleibt laut IPCC-Bericht. Also wir haben 7 Jahre in etwa noch Zeit, irgendwie das Ruder rumzureißen, ansonsten werden einige Kipppunkte erreicht, die dann endgültig sind. Was sagt denn Fridays for Future? Soll man jetzt eher das Individuum ansprechen? Soll man eher an die Politik appellieren? Wie ist denn da die Abwägungsgeschichte bei euch in Fridays for Future Linz?
Also ich würde sagen, so viele Knöpfe, wie man drücken kann, ist der beste Weg. Also vor allem am Beginn von Fridays for Future hat die Bewegung versucht, nur die Politik anzusprechen, weil es hat sich dann langsam irgendwie so von selbst das Consumer Shaming irgendwie so mit der Klimakrise entwickelt, also dass halt irgendwie angefangen worden ist, weil mehr über das Klima redet, dass man sehr viel auf das Individuum zeigt und Fridays for Future eben probiert halt nur auf die Politik zu zeigen, weil die halt die größten Hebel haben. Inzwischen würde ich aber sagen, dass halt beides probiert wird, aber es ist definitiv wichtig, dass man halt einfach die ganze Zeit darauf hinweist, aber die Politik und Rahmenbedingungen setzen, die Politik und Gesetze einführen, sie könnte viel schneller eine größere Veränderung schaffen. Und es hat ja bei verschiedenen Beispielen schon gegeben, dass Regierungen das probiert haben. Also es hat verschiedene Maßnahmen ja schon gegeben, die was umgesetzt worden sind von der Politik.
Was ich hinzufügen möchte, ist, dass man die Leute wieder bewusst macht, dass sie einen Einfluss haben. Es geht natürlich darum, die Politik aufmerksam zu machen. Es geht natürlich darum zu sagen, hey, ihr seid in der Verantwortung. Aber genauso geht es darum, die Menschen zu sagen, das, was du machst, das hat eine Auswirkung. Und das, was du halt entscheidest zu tun, das sehen andere Menschen. Und die denken sich dann, boah, eigentlich wollte ich das auch schon mal so machen. Und eigentlich habe ich mir es dann nicht traut, weil eigentlich war mir das dann komisch vorkommen, aber eine andere Person hat es genauso gemacht und fühlen sie dann ermutigt in ihrem Handeln. Die Situationen werden manche von euch vielleicht schon erlebt haben. Es muss die Leute bewusst gemacht werden, dass sie eine Streukraft haben und dass sie über erzählen, über das mutig zu sein und drüber zu reden, dass sie dadurch oft im Denken von den Menschen was verändern und das ist was, das geht dann durch die ganze Gesellschaft durch, davon bin ich überzeugt. Das heißt, offen miteinander reden, diskutieren, von mir aus auch streiten, aber in einer guten Streitkultur. aber dann noch auch wieder zu einem gemeinsamen Nenner kommen, weil so, glaube ich, entsteht eine Lösung.
Sie sehen schon, liebes Publikum, bei der Klimakrise geht es viel mehr um nur CO2 einzusparen, denn es geht um sehr, sehr viele Gefühle, wie wir irgendwie heute schon hören haben dürfen. Und da kommt mir eins in den Sinn, nämlich so Boulevardmedien in Österreich, die ja durchaus sehr, sehr groß sind, die machen ja auch unter anderem ihr Geld mit Panikmache und eben großen Headlinern, die sich dann meistens als eher sehr klein entpuppen. Da denke ich an Schlagzeilen wie, ja, das Klimakollaps, das und das könnte passieren. Was macht das mit den LeserInnen von solchen Mediums? Verena, wie ist es dann sozusagen gut, dass dieser Boulevard auch aufspringt auf die Klimawelle, oder was machen die denn falsch, unter Anführungszeichen?
Ja, die leben natürlich von den Sensationen. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum man sieht, dass immer mehr Menschen Nachrichtenflucht betreiben und auf Nachrichtenkonsum verzichten, immer weniger Nachrichten lesen. Deswegen ist es so wichtig, so ein bisschen den Qualitätsjournalismus so als Gegenmodell darzustellen und versuchen, wissenschaftsbasiert zu arbeiten. Deswegen wäre ich auch ein bisschen vorsichtig mit dem Narrativ, wir haben nur noch 7 Jahre, weil in 7 Jahren geht in Wahrheit die Welt nicht unter. Also es geht weiter, die Auswirkungen werden natürlich schlimmer werden. Aber das ist so ein Ding, wo da gesagt werden kann, ja, damals haben sie gesagt, ja, wir haben nur noch 7 Jahre und jetzt ist eh easy, vor allem im globalen Norden, weil die Auswirkungen im globalen Süden zuerst sehr, sehr stark spürbar sein werden. Deswegen wäre ich damit ein bisschen vorsichtig würde versuchen, eben wissenschaftsbasiert zu arbeiten und eben das Konstruktive hervorzuheben, weil das ist ja nicht nur im Aktivismus so, sondern eben auch, wenn ich diese Personen zeige, die sich engagieren, dann denkt sich vielleicht auch eine Zuseherin so, ja, habe ich mir auch gedacht, oder da gibt's schon was, vielleicht kann ich mich dann engagieren.
Danke. Ich habe es vorhin schon angesprochen, es geht eben um diese Gefühle, und jetzt will ich Sie fragen, liebes Publikum, wie geht's denn Sie, Ihnen, wenn es ums Klima geht, diese 7 Jahre, die nicht 7 Jahre sind, aber 7 Jahre noch etwas bewirken oder dass diese Krise wirklich abgewendet wird, haben Sie Klimaangst? Da ist jetzt eine Frage an dich, Barbara. Für all diese Menschen, die jetzt hier sind und sich wirklich für die Klimakrise und die Kommunikation darüber interessieren, wie sollen Sie denn mit dieser Klimaangst umgehen?
Nutzen. Die Klimaangst nutzen. Albert Einstein hat einmal gesagt, ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Man hat gelesen, was er das gesagt hat. Wenn er 5 Minuten Zeit hätte, um ein Problem zu lösen, würde er sich 4 Minuten lang Fragen stellen. Und erst 1 Minute an der Lösung dann wirklich arbeiten. Das heißt, wenn wir, und das trifft sehr gut für Gefühle zu, und gerade für die Angst, wenn wir uns Zeit geben, für diesen Prozess, ja, dass wir so durchwurschteln, uns mal anschauen, was heißt jetzt diese Angst für mich? Wieso habe ich diese Angst? Was will man die denn sagen? Will ich was verändern? Oder kann ich was verändern? Will ich jetzt verharren? Will ich aktiv sein? Und vielleicht am Anfang nur gar nicht diese Angst verändern wollen, sondern einfach mal schauen, was da sonst für Gedanken kommen und Reflexionsimpulse, wenn man diesen Luxus hat, der Zeit. Und wenn man diesen Luxus hat, dieser Sicherheit, ne, weil für Reflexion muss man sich sicher fühlen. Anderen Bedingungen, da haben wir schon vorher gesagt, bei der sozialen Ungleichheit, sozial schwächeren Schichten haben diesen Luxus nicht, ne, weil die haben 3-4 Jobs. Also wenn man diesen Luxus hat, sich die Zeit zu schenken für Reflexion, kann da ganz, ganz was Tolles daraus entstehen. Nämlich hin zu dieser Frage, wie will ich leben? Freiheit, wozu?
Zum Abschluss von dieser Podiumsdiskussion, zumindest von meiner Seite, will ich euch alle fragen, was es braucht für die Klimakommunikation. Spannen wir den Bogen nochmal zurück. Was ist denn wichtig? Laut eurer Meinung, wir geben jetzt das Mikrofon durch, sind es die positiven Bilder, die Vorbilder oder die Peergruppen? Wie soll man denn über das Klima am besten kommunizieren?
Ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass es die Mischung macht. Also ich glaube, dass man eben auch verschiedene Menschen ja auf verschiedene Art anspricht. Deswegen wäre mein Zugang jetzt den eigenen Weg finden und solange man drüber redet, hat man eigentlich, also ist man schon auf der richtigen, am richtigen Weg.
Und mir ist dazu ein Zitat eingefallen, weil das hat Neilach wer gesagt und ich habe das eigentlich total, ja, für mich selbst wertvoll gefunden. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommel nicht eine Mannschaft zusammen, sondern lehr die Menschen die Sehnsucht vom Meer. Und ich glaube, das selber muss aber der Klimakommunikation berücksichtigt werden. Wir müssen wieder beginnen, uns darauf zu besinnen, was für Glück wir haben, dass wir auf dem Planeten jetzt in der Sekunde da sitzen dürfen und dass wir leben und dass wir atmen und dass wir die Möglichkeit haben, frische Luft einzuatmen und dass wir sauberes Wasser haben, was für eine Zufälle da und Kettenreaktionen da zusammenspülen müssen. Und was für Glück das ist, dass draußen Frühling ist und dass einfach die Fülle gibt und dass wir essen dürfen, dass wir uns auf das besinnen und dass wir dann uns die Frage stellen, ist es uns das wert, das alles zu zerstören und die Menschen das wieder bewusst zu machen. Ich glaube, es geht darum, dahin zu schauen, was wir alles kurz auf der Welt haben und wie wichtig es ist, das zu beschützen. Und da braucht's jeden Einzelnen. Ich glaube, es ist schon sehr viel über Problematiken geredet worden und sehr viel kommuniziert worden. Und ich glaube, man muss dann wegkommen von dem Reden und hin zum Tun. Genau. Ja.
Ja, ich kann da fast nichts drauf sagen. Also, aber doch vielleicht eines. Ich glaube, habe schon mehrfach gesagt, ich glaube, Allianz Bildung, also die Jugendbewegung, Scientists for Future, Journalists und so weiter. Also es gibt ja an mehreren Ecken jetzt Initiativen, die müssen sich zusammenschließen. Jede dieser Initiativen weiß am besten, wie sie mit ihren Stakeholdern spricht, in welcher Sprache sie gehört werden und dann Druck aufbauen. Also ich wäre für eine Diffusion des Aktivismus durch die Institutionen, also auch gerne in die Corporate Communication hinein, weil nur so sehe ich da einen Hebel, also weniger auf den Einzelkonsumenten, mehr über diese kooperative Schiene. Ich glaube, das funktioniert dann auch im Handeln am schnellsten und effektivsten.
Ich glaube, aus der Sicht des Journalismus sind es drei Dinge. Einerseits die Klimakrise als Dimension immer und überall mitdenken. Zweitens einen konstruktiven Ansatz wählen und Lösungen mitkommunizieren. Und das Dritte ist konfrontieren. Also PolitikerInnen und EntscheidungsträgerInnen mit den Fakten konfrontieren. Wenn ein Politiker sagt, wir lösen das easy mit Technologie, darf er damit nicht mehr durchkommen.
Ja, voll. Ich weiß gar nicht, ja, schwierig, was kann ich danach sagen? Ich finde, also es trifft alles zu, ich kann alles unterschreiben. Schwierig, dann noch was hinzuzufügen, aber ich glaube auch, ja, ein Zitat noch von Buckminster Fuller, der auch gesagt hat, vielleicht geht es nicht darum, so sehr ein altes System verändern zu wollen und da ganz viel Ressourcen rein zu verschwenden, sondern vielleicht geht es eher darum, ein neues System aufzubauen, was das alte obsolet macht.
Das war ein Mitschnitt einer Podiumsdiskussion vom 11. Mai. Es sprachen Verena Mischitz, Peter Winkler, Barbara Knitter, Lia Moser und Elisabeth Steiner. Die Diskussion wurde vom Public Relations Verband Austria organisiert.